Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Niklaus Nussbliger, auch ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu dieser Buchvernissage des Buches Europa zwischen Populisten, Diktatur und Bürokratenherrschaft, das Niklaus im NZZ Libro Verlag publiziert hat. Und ich freue mich wirklich auch sehr auf meine beiden Gäste sonst noch auf diesem Podium. Christa Markwalder, sie ist FDP-Nationalrätin und Mitglied der Außenpolitischen Kommission. Und Nicola Forster, Präsident des außenpolitischen Thinktanks Voraus und seit Ende des letzten Jahres Co-Präsident der grünliberalen Partei im Kanton Zürich. Danke.
Demokratie.
Ja, bevor wir uns vertieft mit dem Inhalt dieses schönen Buches, wo ist es hier? Es sieht wirklich auch ganz schön aus, auseinandersetzen. Und auch die Thesen, die Sie aufwerfen, Herr Nussbliger, und auch die Hintergründe dazu analysieren, ein paar grundsätzliche Fragen. Und die erste, die liegt auf dem Hand, wenn man ein Buch präsentiert. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Ja, vielleicht, wenn Sie erlauben, ganz kurz zuerst auch von meiner Seite herzlich willkommen. Es freut mich wirklich außerordentlich, dass so viele von euch und von Ihnen den Weg hier ins Politforum, in den Käfigturm gefunden haben. Ich bin ja Berner, ich bin hier aufgewachsen und es ist für mich jetzt auch, nachdem ich ja irgendwie es mich in unterschiedlichste Weltgegenden verschlagen hat, ist das auch ganz schön, jetzt wirklich hier in der Heimat zu sein und auch so viele bekannte und vertraute Gesichter im Publikum zu sehen. Vielleicht jetzt zu Ihrer Frage, Frau Cimino. Ja, wie bin ich denn auf die Idee gekommen, so ein Buch zu schreiben? Und da gab es so einen Schlüsselmoment. Das war vielleicht so wenige Monate oder so, nachdem ich aus den USA nach Brüssel gezogen war, um dort für die NZZ über die Europäische Union zu berichten. Und da war ich auf dem Place de Luxembourg und ich sehe auch im Publikum jetzt einige von euch, die mit mir zusammen in Brüssel waren, die auch kennen diesen Place de Luxembourg und die auch wissen, dass man da oft, also nicht nur donnerstagsabends, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten, dort am Abend zusammenzukommen und ein Bier zu trinken oder auch zwei oder drei. Und da hat sich dann einmal an so einem typischen Brüsseler Abend so eine Diskussion entspannt über die Demokratie. Da waren ganz unterschiedlich, also eine durchmischte Gruppe unterschiedlichster Leute. Und da habe ich festgestellt, dass eigentlich der Blick auf die Demokratie ganz unterschiedlich ist. Je nachdem, woher jemand kommt, je nachdem, was der Hintergrund ist. Ich kann mich erinnern, ein baltischer Journalistenkollege, der sagt, eigentlich die größte Bedrohung für die Demokratie, das ist die russische Propaganda. Das ist diese Fake News, diese Beeinflussungsversuche. Es gab eine skandinavische Kollegin, die eher dann sagte, mit dieser digitalen Demokratie, da sind wir so in Echokammern und nur die Linken sprechen da auf Facebook miteinander und die erfahren gar nicht mehr, was die Rechten in ihrer eigenen Echokammer diskutieren. Es gibt Leute, ein Kollege aus Spanien kommt mir da in den Sinn, der gesagt hat, der Nationalismus und der Populismus, das ist die größte Gefahr. Und so habe ich irgendwie realisiert, ja, alle sprechen über die Demokratie. In Brüssel ist auch dieser Eindruck, es gibt ein Demokratiedefizit, man muss irgendwie etwas verändern, man muss etwas verbessern, aber man ist sich gar nicht einig, worüber man spricht, was das Problem ist, was man verbessern sollte. Und das war für mich so ein bisschen der Anlass, ein bisschen Ordnung in diese Debatte zu bringen und vielleicht auch ein bisschen Vorschläge aufzuwerfen, wie es weitergehen könnte.
Sie machen ja im Buch eine Art Roadshow. Also Sie nehmen uns mit auf eine Reise, zuerst nach Koblenz in Deutschland, dann nach Brüssel, auch dabei sind Straßburg natürlich, dann Budapest, Island, Barcelona, die Normandie mit Dieppe und Amsterdam. Sagen Sie uns doch kurz, warum Sie genau diese Stationen ausgewählt haben, anhand deren Sie eben die Probleme, die die EU hat mit Demokratie, mit Populisten, wie sind Sie zu dieser Auswahl gekommen?
Nun, wenn ich ganz ehrlich bin, war es teilweise auch ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht, weil ich hatte ja jetzt nicht 3 Jahre lang Zeit, um dieses Buch zu schreiben, sondern ich habe ja auch eigentlich auch noch einen sogenannten richtigen Job und das ist der Korrespondent für die NZZ zu sein.
Genug zu tun.
Es gibt auch eigentlich genug zu tun und da habe ich natürlich jetzt auch für dieses Buch ein bisschen von Reportagen und Reisen gezehrt. die ich eben bereits für die NZZ gemacht habe, beispielsweise eben Koblenz, das war eine Tagung von Rechtspopulisten, das war, kann mich da gut erinnern, war wirklich gerade am Tag nach der Amtseinführung von Donald Trump, Januar 2017, und man hatte da so den Eindruck, jetzt kommt diese große nationalistische Welle, und Marine Le Pen war da und Geert Wilders und Salvini, den damals noch kaum jemand gekannt hat, und das war da auch so der erste Moment, wo ich plötzlich gedacht habe, okay, kippt das jetzt auch so in dieses Autoritäre. Es gibt aber auch Stationen, beispielsweise wie Ungarn, das habe ich bewusst ganz gezielt für dieses Buch noch aufgesucht, auch weil eben diese sogenannte illiberale Demokratie, die wir in Ungarn haben, so ein bisschen ein Schreckensszenario ist für Europa. Es ist, vielleicht liegt es auch ein bisschen dieser, oder ist das so der Prototyp oder diese Populistendiktatur, die ich im Titel aufgreife. Auch andere Stationen wie beispielsweise Dieppe, mal zu schauen, irgendwie eben, was geschieht da mit diesen Bürgerkonsultationen, die Emmanuel Macron ins Leben gerufen hat. Also es ist so eine Mischung irgendwie aus Stationen, die ich bereits kannte, aus Stationen, die ich auch ganz spezifisch eben aufgesucht habe, weil ich den Eindruck hatte, hier spielt sich etwas ab, das für die Entwicklung der Demokratie in den nächsten 10, 20 Jahren von Bedeutung ist.
Bevor wir jetzt eben vertieft auf das Buch eingehen, wenn Sie das ganz kurz uns jetzt sagen müssen, wie ein Klappentext, was ist denn das Hauptproblem? Was ist das Hauptproblem der EU in diesem Moment?
Jetzt weiß ich gar nicht, was auf dem Klappentext steht oder ob ich den einfach schnell vorlesen soll. Aber wenn ich das wirklich so kondensieren müsste oder muss, würde ich sagen, es gibt zwei Hauptprobleme. Das eine hat sehr direkt mit der Europäischen Union zu tun und das andere ist vielleicht so ein bisschen grundsätzlich ein Problem, das wir allgemein in europäischen und westlichen Demokratien vorfinden. Das Problem, das direkt mit der EU zu tun hat, ist die Verfasstheit der EU oder sozusagen die EU ist eigentlich wie auf halbem Weg stecken geblieben zwischen einem Bundesstaat, zwischen einem Staatenbund, also das ist so etwas ganz Loses wie die Afrikanische Union, wo jedes Land eigentlich ganz unabhängig geblieben ist und man nur eben so ein bisschen kooperiert, ohne Souveränität abzugeben. Oder dann eben ein Bundesstaat, wie wir das in der Schweiz auch kennen, wie wir das aus den USA kennen und wo eben die föderale oder die zentrale sozusagen Ebene durchaus eben die Souveränität letzten Endes inne hat und auch, man kann das vielleicht fast als Gewaltmonopol bezeichnen, also die letztlich ist es werden dort die entscheidenden Fragen beantwortet. Das gibt es auf der EU nicht, man ist so irgendwo dazwischen stecken geblieben und das führt dann oft, oder so ein Beispiel, das ich oft sage, und das, wir sind ja jetzt hier in Bern, und wenn wir jetzt die Schweiz mit der EU vergleichen müssten, in der EU haben Sie das Europaparlament, Sie haben aber auch den Rat der Mitgliedstaaten und Sie haben die EU-Kommission. Aber dann haben Sie, wenn es wirklich politisch wird und wenn man wirklich jetzt was entscheiden muss, wo es wirklich drauf ankommt, dann kommen dann die Regierungschefs aus den 28 Mitgliedstaaten, die kommen zu diesen berühmten Gipfeln zusammen. Und dort werden eigentlich die wichtigen Entscheide vorgespurt, dort wird die Strategie gemacht. Und wenn wir das jetzt mit der Schweiz vergleichen, dann könnten wir sagen, wir hätten zwar einen Bundesrat, wir hätten einen Nationalrat und einen Ständerat, aber wenn es wirklich wichtig ist, dann kommen die Regierungspräsidenten der Schweizer Kantone zusammen und die müssen dann erst noch einstimmig entscheiden und haben da vielleicht, ist ja Appenzell und Genf dann auch nicht immer gleicher Meinung und die müssen sich auf einen Kompromiss finden. Kein Wunder, ist man da in der Blockade. Das vielleicht das erste Problem. Das zweite Problem, ganz kurz, Stichwort demokratische Rezession. Da geht es darum, dass eigentlich immer wie mehr Bürgerinnen und Bürger den Eindruck haben, sie leben zwar in einer Demokratie, sie stimmen ab, sie wählen, aber die wirklich entscheidenden Fragen werden nicht mehr von ihnen beantwortet. Man spricht von Lobbyisten, man hat Wahlspenden, hört man Skandale, man spricht von Marktkräften, die plötzlich irgendwie dann entscheiden, was man politisch überhaupt noch tun kann. Und dieser gefühlte Vertrauensverlust ist ein Nährboden für den Populismus. Man sieht das beispielsweise auch, diese Unzufriedenheit in Frankreich mit den Gilets jaunes. Und die Symptome dieser demokratischen Rezession sind einerseits, dass sich teilweise die Leute abwenden vor der Politik. Aber es gibt eben auch das andere Symptom, und das spüren wir in Europa sehr stark jetzt, dass man sich abwendet von den traditionellen Parteien. Man will nicht mehr diese Christlichdemokraten und Sozialdemokraten. Man hat das Gefühl, das sind diese Systemparteien. Genau, die sind zu lange jetzt da. Man will neue Parteien. Mhm. Einerseits können davon vielleicht neue Kräfte profitieren, wie Emmanuel Macron, die sich als Erneuerer irgendwie geben und diese alten Parteiensysteme sprengen. Andererseits profitieren eben auch gerade rechtspopulistische, EU-skeptische Kräfte. In Italien haben wir das ja jetzt erlebt, wo jetzt die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega Nord sogar zusammen die Regierung ausmachen.
Also als ich die letzte Seite gelesen habe und dann das Buch zusammengeklappt habe, hatte ich so den Gedanken, kommt das noch gut? Also wirklich, wo man schon auch spürt und liest, mit welchen enormen Schwierigkeiten die Europäische Union zu kämpfen hat. Christa Markwalder, als Sie in die Politik eingestiegen sind, war es noch sexy, für die EU zu sein. Sie sind nach wie vor eine EU-Befürworterin. Wie lebt es sich damit zurzeit?
Sehr gut. Es lebt sich immer gut, in der Politik seinen Überzeugungen treu zu bleiben, egal ob die jetzt gerade hoch oder weniger Hochkonjunktur haben. Aber selbstverständlich hat sich die EU auch selber verändert. Unsere Perzeption hat sich verändert. Jetzt aus Schweizer Sicht sicherlich auch, aber ich denke auch für die Bürgerinnen und Bürger, die in der EU leben. Es sind Meilensteine passiert wie die Brexit-Abstimmung. Bisher hat sich die EU immer erweitert. Mit dieser Volksabstimmung hat zum ersten Mal eine knappe Mehrheit eines wichtigen und großen und auch wirtschaftlich wichtigen Mitgliedstaats entschieden, to take back control, wir wollen da austreten. Mhm. Die Regierung hat 2 Jahre lang das nicht hingekriegt. Die EU-Kommission macht es den Briten aus nachvollziehbaren Gründen auch nicht leicht, um nicht auch einen Dominoeffekt auszulösen. Andererseits ist es auch ein Nettozahler, der wegfällt. Also das stellt die Europäische Union als solches vor große Herausforderungen. Sie hatte in den letzten Jahren auch zu kämpfen mit verschiedenen Krisen, also da war eine Schuldenkrise, es war eine Flüchtlingskrise, und ich verstehe auch, wenn dann eben zum Beispiel eine hohe Jugendarbeitslosigkeit wie im Süden, in den südlichen Ländern da ist und die Regierungen eigentlich ihren Bürgerinnen und Bürgern erklären sollten, wie sie neue Perspektive für diese Generation schaffen, dann ist es sehr einfach, die Verantwortung mal nach Brüssel abzudelegieren und zu sagen, also wir würden es schon gut machen, nur die in Brüssel machen alles falsch. Also es sind ein paar systemische Schwierigkeiten, mit denen die EU konfrontiert ist und die sicherlich auch insgesamt die Wahrnehmung verändert hat. Andererseits, denke ich, müssen wir uns immer auch wieder vor Augen führen, wir haben einen stabilen und befriedeten Kontinenten, auch dank der europäischen Integration. Die gemeinsame Währung gibt auch Europa ein anderes weltwirtschaftliches Gewicht. Wenn sich andere große Blöcke formieren, ich denke da an den Machthunger Chinas, aber auch an die USA, die sich ja momentan auch nicht als verlässlichste Weltmachtordnung zeigen, dass mit der Europäischen Union, mit auch eben einer gemeinsamen Währung, einer gemeinsamen Außenhandelspolitik sich Europa so behaupten kann. Und dazu vielleicht noch ganz kurz eine Anekdote. Als ich vor etwa 10 Jahren im Deutschen Bundestag zu Besuch war, beim Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten, fragt mich eine Bundestagsabgeordnete, gibt es bei Ihnen in der Schweiz auch so einen außenpolitischen Konsens wie bei uns in Deutschland? Der wurde jetzt ein bisschen aufgebrochen mit der AfD. Der da lautet: Also Deutschland ist zu klein, um in der Welt bestehen zu können. Deutschland braucht Europa, um seine Werte und Interessen in der Welt wahrzunehmen. Und ich habe geantwortet, ja, wir kennen auch so einen außenpolitischen Konsens in der Schweiz. Die Schweiz ist groß genug, um in der Welt ohne Europa bestehen zu können und unsere Interessen und Werte entsprechend wahrzunehmen.
Nicola Forster, Sie waren bis vor ein paar Tagen in Brüssel, hatten dort zu tun auch mit Studenten, haben die herumgeführt. Wir haben vorhin von Generationen gesprochen, die sich vielleicht auch in den europäischen Ländern ein bisschen benachteiligt vorkommen oder das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr mit. Sie ging mit Schweizer Studenten nach Brüssel. Wie war da die Wahrnehmung dieser jungen Leute, die eben quasi in das Zentrum dieser Europäischen Union gehen?
Guten Abend allerseits. Schön, dass so viele Menschen sich für Europa interessieren.
Oder für Niklaus Nussbaum.
Oder für Niklaus, was ich auch verstehe. Ich war mit Studenten in Brüssel und Studentinnen, aber die waren nicht jung. Das war noch interessant, weil heutzutage kann man auch studieren, wenn man nicht mehr jung ist. Und das waren zum Beispiel, da war ein Polizist dabei, der Erfahrungen im Alltag hat mit Schengen, aber nie Europastudien gemacht hat. Da war jemand von einem großen Baumeisterverband dabei. Die hat natürlich mit den Normen, die Europa prägt, jeden Tag zu tun, aber hat nie Europastudien gemacht. Und das waren also alles Europa-interessierte, zum Teil durchaus skeptische Menschen. Und ich habe einfach versucht, die in Kontakt zu bringen mit interessanten Leuten von Seiten der Schweiz, aber auch eben von Seiten der EU, Leute, die verhandelt haben mit der Schweiz, die irgendwie zu tun haben mit der Schweiz. Und nach diesen zwei Tagen war es wirklich interessant zu sehen, wie alle gesagt haben, ja, wenn alle Schweizerinnen und Schweizer einfach mal zwei Tage hier verbringen würden, dann würde vieles anders aussehen hier. Und ich glaube, das hat schon etwas. Also die Erfahrung von Europa und auch einfach, also ich fand jetzt zum ersten Mal seit langem wieder dieses Selbstbewusstsein auch, dass man wieder spürt in Europa oder dass man den Brexit bewältigt. Das ist eine Herkulesaufgabe und Europa schafft das. Und das gibt uns Schweizern schon auch wieder das Gefühl, das ist nicht der Teufel, der so lange bei uns an die Wand gemalt wurde, sondern das ist vielleicht ein interessanter Partner, vielleicht auch mehr. Müssen wir wieder diskutieren.
Würden Sie dem zustimmen, Niklaus Nussbaum? Weil ich habe eher den Eindruck, man ist so ein bisschen in Katastrophenstimmung, oder? Der Brexit, der sich wirklich in die Länge zieht. Man hat das Gefühl, was passiert da gerade? Aber ich war jetzt nicht in Brüssel, Sie waren dort, aber Sie sind in Brüssel. Würden Sie das teilen? Also hat man ein neues Selbstbewusstsein?
Ich glaube, das stimmt tatsächlich, dass der Brexit eigentlich die verbleibenden 27 Mitgliedstaaten schon zusammengeschweißt hat. Ich kann mich sehr gut erinnern an diese Abstimmung. Diese Brexit-Abstimmung, man hat ja irgendwie befürchtet, das könnte dann tatsächlich ein Votum für den Brexit sein. Niemand hat wirklich damit gerechnet. Und dann irgendwie, noch am Abend bin ich dann ins Bett gegangen und es schien eigentlich, okay, ja, das sollte jetzt eigentlich ein Remain rauskommen. Am Morgen bin ich dann erwacht, es war Leave und da war irgendwie wirklich Katastrophenstimmung in Brüssel und man fühlte förmlich, dass die Leute, dass schon auch die Entscheidungsträger irgendwie Angst hatten, jetzt fällt uns das Ganze auseinander und ich kriegte schon den ersten Anruf aus Zürich, aus der Redaktion, jetzt müssen wir eine Geschichte haben über den Domino-Effekt und wie das jetzt alles da auseinanderfällt. Und dann hat sich natürlich jetzt schon gezeigt, dass eben trotz all diesen Differenzen, die ja die Mitgliedstaaten unterscheidet, dass dieses gemeinsame Interesse besteht, diesen Binnenmarkt zu erhalten und da keine Präzedenz jetzt zu schaffen, dass da die Briten einfach austreten können. Wobei eigentlich, ich glaube schon, das Hauptproblem ist letztlich, dass die Briten sich auch überhaupt nicht einig sind, was sie wollen und eigentlich einen Zielkonflikt haben, den man eigentlich vor der Abstimmung gar nie richtig aufgelöst hat und dass sich das jetzt rächt. Das heißt, Europa ist sicher ein bisschen, also die EU ist sicher ein bisschen stärker geworden. Man hat nicht mehr dieses Gefühl der unmittelbaren Krise, es fällt jetzt gerade auseinander. Auch die Flüchtlingskrise hat sich natürlich sehr stark beruhigt. Ja. Die Euro-Krise ist auch zwar nicht gelöst, aber es hat sich auch, also eigentlich keine Krise ist wirklich gelöst, aber keine ist sehr akut.
Und die Griechen sind einfach zu erschöpft, um noch irgendwie etwas zu machen.
Die Griechen sind natürlich jetzt aber auch aus ihrem Hilfsprogramm rausgekommen und das hat sich jetzt schon, aber eben halt so die grundsätzlichen Fragen der Euro-Krise, was will man denn? Will man denn eigentlich eben wirklich Richtung eines europäischen Staates gehen mit gemeinsamer Steuerpolitik, mit gemeinsamer Finanzpolitik oder will man das nicht? Und diese grundsätzlichen Fragen, die stellen sich auch bei der Flüchtlingspolitik. Will man eine gemeinsame Asylpolitik haben oder will man das nicht? Und solange diese Fragen beantwortet man nicht. Und solange diese Fragen nicht beantwortet sind, bleibt eben dieses Zwischending, dieses Vakuum zwischen Staatenbund und Bundesstaat bestehen und das sorgt für demokratiepolitische Herausforderungen.
Dieses Bild, das Sie jetzt gerade gezeichnet haben, eben von dieser gemeinsamen, von dieser Steuerkompetenz und die Polizei, die zusammenarbeitet, das ist ja eine der beiden Dystopien, die Sie am Schluss des Buches noch zeigen. Da kommen wir noch darauf zu sprechen. Ich möchte einen Teil des Titels nehmen, nämlich Populistendiktatur. Also dieser Begriff von Populistendiktatur, jetzt muss man sagen, Sie haben vorhin zwar Ungarn erwähnt, das in diese Richtung geht. Ich würde sagen, wir sind noch nicht dort. Wir sind noch in keiner Populistendiktatur in Europa. Aber doch, es gibt zunehmende nationalistische Tendenzen, vor allem im Osten, aber nicht nur. Und es gibt zunehmend populistische Bewegungen auch in Europa. Eben diese Volksparteien, die sind nicht mehr so anziehend für ganz viele Leute. Der Begriff Populismus, wie definieren Sie den?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe eigentlich sehr bewusst im Buch meistens von Rechtsnationalen gesprochen oder Rechtsnationalisten oder Souveränisten, weil mir das eigentlich treffender scheint, weil das auch eine gewisse Präzisierung darstellt, was diese Leute eigentlich wollen. Sie wollen eben mehr Macht zurück auch für den Nationalstaat, mehr, weniger Europa. Das ist eigentlich, was sie unterscheidet vor allem. Jetzt Populismus kann man natürlich, das ist heute fast teilweise ein bisschen ein beliebiges Wort geworden. Es gibt auch, ich kann mich gut daran erinnern, Mark Rutte, der Ministerpräsident der Niederlanden, der sagt jetzt beispielsweise, ja, es gibt eben guten und schlechten Populismus und ich bin eigentlich ein guter Populist, weil ich volksnah bin. Oder? Also das ist so, deswegen habe ich mich entschieden, diesen Begriff außer jetzt dem Titel ein bisschen auch als Provokation nicht so zu gebrauchen. Es gibt aber durchaus Definitionsmöglichkeiten für Populismus. Populisten, die gehen eigentlich davon aus, dass es ein wahres Volk gibt. Und sie definieren in der Regel dann auch, wer dieses wahre Volk ist. Das sind dann eben meistens nur die Leute, die gleicher Meinung sind wie die Populisten. Und sie sagen dann eben auch, die Eliten, die sind gegen das wahre Volk. Die Eliten, sie sind korrupt. Es gibt eine Verschwörungstheorie vielleicht sogar, und die wollen eben verhindern, dass das wahre Volk zu seinem Recht kommt, dass die wahre Bevölkerung letztlich an die Macht auch kommt. Und dieses Kultivieren dieses Gegensatzes zwischen Bevölkerung und Eliten, auch diese Diskreditierung der politischen Gegner, das kann dann eben schon sehr schnell auch in eine kippen, wo dann auch die demokratische Kultur ein bisschen gefährdet ist. Und man kann sich eben, und das ist dann etwas, das ich dann auch in meiner, ich habe ja bewusst am Ende des Buches so zwei Dystopien aufgestellt. Also das eine, das ist also auch Populistendiktatur, Bürokratenherrschaft. Ich sage eigentlich nicht, dass das jetzt schon so ist, sondern dass es sich dahin entwickeln könnte.
Bis 2030,
oder relativ nah. Ja, nicht morgen, aber gut. Und eben die Populistendiktatur kann man sich dann natürlich so vorstellen, dass am Ende haben wir zwar schon irgendwie eben einen Matteo Salvini beispielsweise, und der sagt dann, ich weiß eigentlich ganz genau, was das Volk will, und deswegen muss ich eigentlich gar nicht unbedingt noch das Volk immer befragen oder mich wählen lassen, sondern ich kann dann einfach irgendwie sagen, oder macht dann irgendwie so eine Online-Umfrage. Man sieht den Populismus beispielsweise auch, wie er sich in Venezuela entwickelt hat, wo auch zuerst eigentlich eine demokratische Legitimation war und sich das dann eigentlich je länger, je mehr von einer Demokratie wegentwickelt hat.
Aber Populisten sind ja nicht immer Leute, die im rechten Spektrum, zum Beispiel Venezuela oder auch Mélenchon in Frankreich ist nicht ein rechter Populist. Man kann auch sagen, die Cinque Stelle weiß man gar nicht so recht. Die hatten zum Teil auch sehr, sehr linke Positionen in ihrem Wahlprogramm. Wir feiern diese Tage jetzt die 15 Jahre Osterweiterung in der EU und wir feiern eigentlich die 40 Jahre Europawahlen. Und man sieht aber jetzt, dass diese Osterweiterung gerade im Osten eben ganz viele solche Bewegungen stattfinden oder dass die sehr an Kraft gewonnen haben, dass ganz viele Leute sich auch wirklich nicht repräsentiert fühlen von der EU, von Brüssel, von diesem Fundament. Waren die alten EU-Länder vielleicht da auch, sind die zu paternalistisch? Also haben die einen überheblichen Umgang auch mit diesen neuen EU-Ländern und darum ist das auch ein Grund? Wer greift das zu kurz?
Ja, es stimmt schon in gewissem Sinne. Also das war auch so für mich eine eine prägende Erfahrung in Brüssel, da, wo ich da auch in Kontakt gekommen bin mit Leuten aus eben ehemals kommunistischen Staaten. Ich habe einen guten Freund aus der Tschechischen Republik beispielsweise in Brüssel. Und es hat mich eigentlich erstaunt, ich hätte gedacht, mittlerweile gibt es keine großen Unterschiede mehr. Wie stark dieses Gefühl, wir sind immer noch EU-Bürger zweiter Klasse, wie stark das verankert ist. Die sagen dann auch, ja, du bist Schweizer, du gehörst zum Westen. Also ich bin ja nicht mal EU-Mitglied sozusagen, aber die hatten dann das Gefühl, ich sei trotzdem viel mehr eigentlich Teil dieses europäischen Establishment als sie, die Zweitklass-Bürger. Und deswegen glaube ich, das hat man schon sehr lange auch unterschätzt bei den alten westeuropäischen Ländern. Man hat vielleicht auch irgendwie das Gefühl gehabt, das sind so ein bisschen die Juniorpartner, die muss man jetzt noch zuerst mitnehmen.
Die müssen sich noch bewähren.
Die müssen sich noch bewähren vielleicht auch, genau. Aber eben auf der anderen Seite sehe ich schon auch, dass genau dieses Argument dann eben auch von gewissen rechtsnationalen oder eben sogar autoritären Kreisen genutzt auch wird. Also jetzt in Ungarn ist das natürlich sehr virulent, dass man dann einfach sagt, ja eben jetzt sieht man wieder Brüssel, die nehmen uns nicht ernst und immer noch behandeln sie uns als Zweitklassbürger und sie lenken natürlich davon ab, was eigentlich diese Reformen sind, die Orban gemacht hat. Wenn ich da vielleicht ganz kurz das in aller Kürze sagen kann, der ist jetzt knapp 10 Jahre an der Macht und hat eigentlich dann ganz systematisch alle Checks and Balances, die es in dieser Demokratie gab, ausgeschaltet. Also das gab zuerst einen Verfassungsgerichtshof, hat er durch eine Reform mit Loyalisten besetzt, das dann am Ende eigentlich nie ein Gesetz, das durch das Parlament gegangen war, irgendwie kassiert worden wäre. Aber auch die Medienlandschaft ist eigentlich sehr stark jetzt mittlerweile in Orbans Hand. Es gibt die Wissenschaft auch, Nichtregierungsorganisationen. Und wichtig hat auch das Wahlgesetz, die Wahlgesetze geändert, so dass es eigentlich heutzutage für die Oppositionsparteien sehr schwierig geworden ist, überhaupt noch einen Machtwechsel herbeizuführen. Und all diese Elemente zusammen haben natürlich die Demokratie untergraben. Und dann ist das natürlich schon sehr billig zu sagen, ja, jetzt, das ist wieder die typisch die EU, die uns da einfach nicht ernst nimmt und uns paternalistisch behandelt.
Ja, Nicola Voss.
Gerade darauf, es gab einen Skandal vor ein paar Monaten, nämlich wegen Nutella. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, aber im Nutella in den Oststaaten ist weniger Kakao drin als im Westen. Und das ist bei ganz vielen Produkten so. Und irgendwann ist das so aufgeflogen und natürlich, also und ich kann das verstehen, dass sich dann gewisse Länder einfach benachteiligt fühlen und finden, ja, wir sind zweite Klasse hier in Europa. Und ich glaube, da muss man schon auch schauen, das hört sich so symbolisch und ein bisschen lächerlich an, aber das gibt halt wirklich ein Signal den Bürgern, seid ihr normal, Europäer, Europäerinnen oder halt nicht. Und deshalb, ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, weil zumindest der Binnenmarkt ist ja absolut akzeptiert. Also im Osten, man liebt den Binnenmarkt. Also das, da hat man natürlich
Inklusive
Personenfreizügigkeit. Einfach Personenfreizügigkeit für den Osten funktioniert ja eher so, dass alles, wenn selber Leute aus dem eigenen Land zum Beispiel nach England einwandern, dann ist das Mobilität. Aber wenn Flüchtlinge kommen, dann ist das Migration. Und Mobilität und Migration ist, eines ist gut und das andere ist böse. Also da misst man dann schon auch ein bisschen mit zwei unterschiedlichen
Aber Ellen. Was hat man denn für Möglichkeiten? Also ist diese Entwicklung, diese Entfremdung auch schon so weit fortgeschritten, dass man da fast nichts machen kann? Oder was kann denn die EU hier konkret machen, Frau Markwalder?
Also ich möchte ein bisschen einen Kontrapunkt setzen, weil erstens einmal haben die mittel- und osteuropäischen Staaten seit der Wende dank den Perspektiven quasi das westliche Lebensmodell übernehmen zu können, und das war ihre eigene Entscheidung, haben sie massive Fortschritte gemacht, oder? Und eben haben sich in Demokratien entwickelt, haben marktwirtschaftliche Systeme eingeführt, und dass dies nicht ohne disruptive Situationen vor sich gehen kann, müsste uns eigentlich auch klar sein. Das sind nicht einfach so geradlinige Entwicklungen. wie wir sie das Gefühl haben, sind sie in den ersten 10 Jahren, waren sie sehr gut unterwegs, diejenigen, die dann 2004 beigetreten sind. Und da gab es halt in letzter Zeit wieder Rückschritte. Aus meiner Warte ist die EU überhaupt nicht paternalistisch mit diesen Ländern, sondern zu lasch. Weil man hat zum Beispiel die Venedig-Kommission eingesetzt, die geschaut hat, was passiert konkret in Ungarn. Und es ist wirklich erschreckend, dass nicht nur eben die Institutionen derart umgebaut wurden, dass zur Machtsicherung des Fidesz-Regimes oder der Fidesz-Partei, Universitäten hast du erwähnt. Also es gibt wirklich, also ich habe persönlich auch Kontakte zu Leuten, die nicht Mitglied sind der Fidesz-Partei und deshalb keinen Lehrauftrag an einer Universität wahrnehmen können, was für uns völlig unvorstellbar ist. Nun, was kann man machen als EU? Ganz pragmatisch, mit Finanzen steuern. Oder wenn ich habe in meinem Präsidialjahr den ungarischen Parlamentspräsidenten besucht. Nicht, weil ich irgendwie dieser illibertären Demokratie huldigen wollte, sondern im Gegenteil, weil es 60 Jahre her war, seit die Schweiz 13.000 bis 15.000 Ungarinnen und Ungarn hier mit offenen Armen empfangen hat. Und ich wollte die Ungarn daran erinnern, dass es so etwas gibt wie eine europäische Solidarität und dass wir von ihnen auch erwarten, dass sie jetzt, das war im Jahr 2016, also ein Jahr nach der akuten Flüchtlingskrise, dass sie sich auch heute, jetzt 60 Jahre später, solidarisch zeigen mit den Leuten, die flüchten und die eben irgendwo Asyl suchen. Erste Antwort. Ja, die Ungarn, die in die Schweiz kamen, das waren Christen, hingegen die Muslime, die kommen jetzt zu uns, die wollen wir nicht. Zweite Antwort. Die EU-Kommission gibt uns nur 2000 Euro pro Kopf pro Jahr, mit denen füttern wir nicht noch Flüchtlinge durch. Und da muss ich sagen, wenn jemand so spricht, dann gibt es irgendwo nur die Mittel oder diejenigen Sprache, die man auch versteht, diese Länder einfach mit finanziellen Zuschüssen diese kürzen, bis sie sich selber wieder dahingehend entwickelt haben, dass sie mit den europäischen Wertvorstellungen, denen sie freiwillig nachleben wollten, auch wieder in Einklang stehen.
Aber ist das nicht kontraproduktiv? Weil leiden darunter tun ja dann eben die Leute, die sich eh schon immer wie weiter entfernt vom Herzen dieser EU fühlen, nämlich ich sage jetzt mal die kleinen Leute.
Das ist die Grunddiskussion, die man immer führen kann, wenn man Kohäsionsbeiträge leistet. Beispielsweise haben wir das jetzt auch im Zusammenhang mit den aktuellen Kohäsionsleistungen diskutiert. Ist dieser Schlüssel korrekt, dass wir immer noch in Polen den Löwenanteil des Schweizer Beitrags investieren wollen? Und da kann man natürlich überlegen, macht es Sinn, je nach politischer Situation, je nachdem, wer im Moment an der Macht ist. Und das ist sicherlich nicht im Sinne auch einer nachhaltigen internationalen Zusammenarbeit zu schauen, welche Regierungen sind gerade an der Macht und mit denen arbeiten wir zusammen, mit denen nicht, weil es geht letztlich eben um die Bevölkerung. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, es muss nicht noch Belohnsysteme geben, dass wenn sich Regierungen wirklich nicht an fundamentale Grundregeln halten und da gehören die Demokratieprinzipien, aber vor allem eben auch der Rechtsstaat dazu, dann muss man sich halt überlegen, welche anderen Möglichkeiten hat man. Und ich denke, das ist effizienter als jegliche Verfahren gegen einen Staat einzuleiten.
Sprechen wir doch kurz von den politischen Machtverhältnissen innerhalb der EU-Länder. Wir haben ja festgestellt in den letzten Monaten und Jahren, dass rechte Parteien zugenommen haben. In Deutschland ist die AfD mit 12% in Deutschland ziemlich gut schon da. In Schweden die Schwedendemokraten mit 17%. In Italien regiert die Lega zusammen mit den Cinque Stelle. Also eigentlich ist es ja umgekehrt, aber der Eindruck ist ein anderer. Dann jetzt aber ein Gegenbeispiel Spanien, gerade vor ein paar Tagen, wo die Sozialdemokraten, die Sozialisten deutlich eigentlich gewonnen haben. Jetzt gibt es diese Wahlen, die Europawahlen, die stattfinden Ende Mai vom 23. bis zum 26. Mai. Was denken Sie, wie wird das ausgehen? Wie werden sich diese Kräfteverhältnisse verändern oder gar nicht?
Doch, ich glaube schon, dass sich diese Kräfteverhältnisse verändern werden. Was sich sehr deutlich jetzt bereits abzeichnet, ist, dass eben diese beiden Traditionsparteien, die ich eingangs erwähnt habe, die Christlichdemokraten und die Sozialdemokraten, die werden ihre Mehrheit verlieren. Und das zum ersten Mal seit Beginn der europäischen Einigung. Diese beiden, also man spricht immer von Parteien, das sind natürlich dann letztlich so Parteienfamilien, das muss man sich eher vorstellen, so wie Dachverbände und die dann eigentlich und die nationalen Parteien, also jetzt beispielsweise die deutsche CDU oder der spanische Partido Popular, die sind dann Mitglieder dieser Parteien. Sozialdemokraten und Christlichdemokraten, die haben die EU aufgebaut und jetzt zum ersten Mal werden die in die Minderheit versetzt. Wir haben auf der einen Seite, gibt es jetzt so ein bisschen die Frage, was passiert im politischen Zentrum? Da kommt Emmanuel Macron, der versucht irgendwie so eine neue proeuropäische Sammelbewegung irgendwie, aber dann wahrscheinlich eben doch wieder mit den Liberalen aufzustellen. Aber dann gibt es natürlich die große Frage, was geschieht, dann eben mit den rechten EU-Skeptikern. Ja. Und die werden, das kann man auch davon ausgehen, die werden zulegen. Beispiel, eben die AfD ist heute eigentlich nur ganz marginal überhaupt erst im Europäischen Parlament vertreten, die werden kommen. Man sieht auch eben Schweden, Schwedendemokraten, diese neue spanische Partei Vox. Von überall her kommen da die neu hinzu. Und die Frage ist jetzt eben auch, und was jetzt eben Salvini propagiert, der sagt, wir brauchen jetzt einen Schulterschluss, denn heute sind diese Parteien im Europäischen Parlament zersplittert in drei Fraktionen und neu will er eben alle unter einem Dach sammeln und dann könnte es dann schon plötzlich sein, dass die dann zur größten Fraktion ist ein bisschen unrealistisch, aber dass sie schon zur zweitgrößten Fraktion werden und dann könnten sie natürlich eben auch plötzlich beginnen, die EU-Politik mitzuprägen.
Nämlich wie?
Indem sie im Europäischen Parlament sich an der Gesetzgebungsarbeit beteiligen. Bisher haben sie das nur sehr teilweise gemacht. Bisher haben sie eigentlich, vor allem sind sie dann nach Straßburg gereist und dann sind sie dort aufgetreten im Europäischen Parlament am Rednerpult und haben gesagt, die EU ist schlimm und das ist eine Diktatur über die Völker und sowieso müssen wir eigentlich möglichst bald austreten. Dann ist der Brexit geschehen und dann hat man plötzlich gemerkt, dieser Austritt, das kommt vielleicht nicht so gut in Großbritannien. Und dann hat man plötzlich gemerkt, dass auch die Zustimmung für einen EU-Austritt in den Niederlanden gesunken ist, die Zustimmung in Österreich gesunken ist. Und jetzt, ich hatte neulich ein Gespräch mit dem Fraktionschef des französischen Rassemblement National, des früheren Front National im Europaparlament, der hat mir jetzt gesagt, wir sind natürlich jetzt nicht mehr für den Austritt aus dem Euro, das waren wir früher, aber jetzt wollen wir eben eigentlich einen möglichst starken Euro. Das heißt, sie sind ein bisschen sie sind nicht mehr ganz so radikal, sie wollen die EU nicht mehr verlassen, aber sie wollen die EU jetzt verändern. Und das ist meiner Ansicht eben nach die große Frage, die sich stellen wird, gelingt es ihnen, da eine kohärente Politik zu entwickeln und gelingt es ihnen allenfalls eben auch Partner zu finden bei den europäischen Christlichdemokraten, die ja momentan einen Viktor Orban in ihren Reihen haben.
Aber die sind ja auch nach rechts
gerückt. Die sind auch nach rechts gerückt. Wenn wir jetzt eben schauen, klar, der Partido Popular in Spanien, der hat jetzt verloren, aber man hat eben auch gesehen, dass die Berührungsängste mit radikalen Rechtsparteien, die sind nicht mehr sehr groß. Man sieht in Österreich die österreichische Volkspartei von Kanzler Kurz, die ist bereits in einer Regierung zusammen mit der FPÖ. Dieser Machtkampf innerhalb der europäischen Christlichdemokraten, den halte ich für ziemlich entscheidend, was jetzt passieren wird in Europa in den nächsten Jahren.
Ja, Herr Forster.
Bis jetzt war es ja meistens so, dass Europa eigentlich mit einer großen Koalition regiert wurde, oder? Also man hat sich dann schlussendlich irgendwie zwischen den Christlichdemokraten und den Sozialdemokraten geeinigt und die einen kriegten die einen Posten und die anderen die anderen. Und ich finde, dass diese zwei Parteien die Mehrheit verlieren, ist eine gute Sache, weil es erlaubt Politik. Also dieses Bild von Europa als oder der EU als Technokratenherrschaft hängt halt auch damit zusammen, dass man das Gefühl hat, da gibt es gar keine Politik, da gibt es keine Aushandlung, da gibt es nicht irgendwie unterschiedliche Positionen oder so. Und jetzt nur schon, wenn dann die Liberalen zum Beispiel, die ALDE-Fraktion, wenn die dann auch mit ins Boot müssen, damit es überhaupt Mehrheiten gibt, dann beginnt wieder der politische Wettstreit. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Sache und das ist auch gut, um die Populisten zu bekämpfen, schlussendlich, weil ich glaube, den Populisten hilft nicht so sehr, wie wenn man sagen kann, ja, da diese Eliten, die schachen das sowieso unter sich selber aus. Also ich finde, dass diese Entwicklung ist eigentlich positiv.
Also eigentlich ist das ja die gleiche Entwicklung, wie man sie in ganz vielen EU-Ländern schon gesehen hat. Zum Beispiel eben in Spanien, wo ja die Sozialisten und der Partido Popular sich einfach die Macht abgewechselt hat, in Frankreich auch. Also ist das wie logisch, dass das an irgendeinmal auch auf dieser Stelle passiert, oder?
Hm. Genau, ja.
Und ich glaube, man muss auch sagen, also diese rechtsnationalen Parteien, oder? Sind zwar alle gegen die EU, aber für was sind sie denn?
Also wollen auch nicht alle das Gleiche dann.
Wollen überhaupt nicht das Gleiche. Und wenn die dann irgendwie wesentliche Posten erhalten, oder? Das ist ja auch relevant, oder? Sie werden nicht nur an der Gesetzgebung beteiligt, sondern sie werden auch irgendwie Ausschussvorsitzende und so weiter. Und da könnten sie etwas prägen, wenn sie zusammenarbeiten würden. Aber die sind ja alles nur für ihr eigenes Land und eigentlich gegen die anderen. Deshalb da, dass da wirklich eine kohärente Politik entsteht zwischen den rechtsnationalen Parteien, Das will ich also zuerst noch sehen. Das glaube ich noch nicht.
Sie haben schon etwas von dieser Technokratenherrschaft jetzt auch vorhin erwähnt. Das ist quasi der zweite Teil Ihres Titels. Darum geht es auch im Buch, nämlich das Bild, dass in Brüssel eben wirklich Technokraten am Werk sind und an der Macht sind, die sehr weit weg sind, auch von der Lebensrealität von ganz vielen Leuten. Und ich musste ein paar Mal schmunzeln, als ich das Buch gelesen habe. Ich war aber auch ein paar Mal ziemlich konsterniert, bei ganz banalen Sachen, eben wie das auch läuft. Oder so ein Beispiel, das mir blieb, ist, wie Sie beschreiben, für diese Sitzungen nach Straßburg, die stattfinden, dass man da quasi zweimal pro Jahr...
Einmal pro Monat sogar.
Einmal pro Monat, genau, ganze Lastwagen füllt mit allen Dokumenten und allen Akten und von Brüssel nach Straßburg fährt. Ja, dieser ganze Aufwand, weil Frankreich darauf besteht, dass eben quasi im Gründerland, in einem der Gründerländer, das doch noch stattfindet. Also dieses Bild, wie kann man das aufbrechen? Da, wie kann man die Leute wieder, ja, wie kann man dieses Image auch ein bisschen aufbrechen, dieser Technokraten in Brüssel?
Ja, das ist eine gute Frage. Und wenn ich da kurz noch schnell bei diesem Straßburger Beispiel bleiben kann, weil ich glaube, das ist eigentlich, es zeigt eigentlich einiges ganz gut, dass es tatsächlich so viele ganz komplizierte Mechanismen gibt in der EU. Es gibt ja nicht nur diese Sitzungen in Straßburg. Die Minister, die tagen dann auch irgendwie mehrmals im Jahr dann in Luxemburg und dann muss dieser ganze Tross von Diplomaten, das sind dann nicht die Abgeordneten, sondern die Diplomaten und das sind dann auch, beispielsweise die Schweiz ist ja davon auch betroffen. Wir nehmen beispielsweise an diesen, wenn es um Schengen dann geht, nehmen wir teil und wenn dann zumals noch Frau Sommaruga und jetzt neuerdings Frau Keller-Sutter, wenn die sich mit den anderen Ministern treffen, dann müssen die dann auch nach Luxemburg und dann muss von Brüssel dann auch der Schweizer Botschafter und alle Mitarbeiter nach Luxemburg. Und gleichzeitig gibt es diese Treffen dann auch in den jeweiligen Ländern, die gerade die Präsidentschaft innehaben. Es ist einerseits irgendwie, zeigt einfach, es ist sehr ineffizient, aber auf der anderen Seite zeigt es natürlich irgendwie auch, ja, wäre es denn so viel besser, wenn man irgendwie alles dann in Brüssel nur zentralisieren würde? Das wäre natürlich auch, es zeigt vielleicht ein bisschen auch, dass man auch in anderen Ländern versucht, ein bisschen verankert zu bleiben. Jetzt aber diese Bürokratie, es ist natürlich in einem gewissen Sinne ein Klischee. Weil oft hat man auch in der Schweiz, oder ich merke das teilweise auch bei, kriege ich auch manchmal wieder einen Anruf aus der Redaktion und dann sagt jemand, Brüssel hat jetzt entschieden, das da und jetzt, wie kann das denn sein und so. Und dann, ja, Moment, also Brüssel hat jetzt auch nicht einfach irgendwie was entschieden, sondern das ist oft irgendwie die EU-Kommission, also diese Bürokraten, die haben dann was vorgeschlagen und dann muss das aber zuerst das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten müssen ja dem noch zustimmen. Das ist schon nicht gerade so, dass da eben diese Bürokratenherrschaft einfach so durchregieren kann. Aber was ich schon feststelle, in in der EU-Kommission ist so dieser bürokratische Geist, dass man so ein bisschen auch eben, du hast es vorhin gesagt, ist ein gewissen Sinne ein unpolitischer Geist, dass man das Gefühl hat, es gibt eigentlich für alle Probleme gibt es die exakt beste Lösung und jetzt muss man eigentlich nur die guten Verfahren finden, bis man diese Lösung dann finden kann und man blendet völlig aus, dass eben vielleicht diese Lösung, die man postuliert, ja auch politisch ausgehandelt werden müsste, dass man vielleicht sagen muss, diese Austeritätspolitik, das stößt vielleicht in den südlichen Mitgliedstaaten auf große fundamentale Widerstände. Da bringt es dann nichts, wenn man dann einfach irgendwie nur die Verfahrensschritte ausrechnet, bis man zu diesem Ziel kommt. Andersrum den Flüchtlingsquoten, das war auch vielleicht ein bisschen so. Ich halte es zwar nach wie vor für richtig, dass man Solidarität zeigt mit den südeuropäischen Ländern, aber vielleicht war das eben auch so eine gewissen Gesinn, eine technokratische Lösung und man macht da Quoten und mitteilt da die irgendwie diese Leute zu. Man hat ganz vergessen, dass es da eben vielleicht um Menschen geht, die dann plötzlich zerteilt man einen irgendwie nach Litauen und dann merkt man, 3 Wochen später taucht er in Deutschland auf, weil er dort Familie hat. Also diesen Geist sehe ich schon sehr stark und worauf ich aber vor allem hinaus will und dann mit dieser Bürokratenherrschaft ist halt die Gefahr, die ich sehe, nicht nur in Brüssel, auch anderswo, dass man sagt, die Leute, die sind manipulierbar, die wählen eben Populisten zunehmend. Es ist eigentlich die Bevölkerung oder das Volk ist eine Gefahr für die Demokratie und wir müssen eigentlich den Experten die Macht geben. Ja. Und diese Tendenz ist nicht nur in Brüssel, aber die ist eben allgemein in Europa ist die vorhanden oder auch der Welt vielleicht vorhanden.
Und dann macht man aber trotzdem so ein bisschen hilflose Versuche, dann trotzdem wie eine Idee auch von mehr Bürgernähe zu schaffen mit diesen Bürgerdialogen, die die EU ja die letzten Jahre gemacht hat oder auch mit der Abstimmung schlussendlich über die Sommerzeit, wo dann aber nicht.
Das ist ein gutes Beispiel. Vielleicht können wir da eben, also die EU-Kommission unter Jean-Claude Juncker, die hat eigentlich gesagt, wir müssen, die sagt von sich selber eigentlich, wir müssen demokratischer werden. Und die hat eine ganze Welle von Bürgerdialogen und Konsultationen und so weiter hat die lanciert. Die dann meistens irgendwie in einen Bericht einfließen, der dann irgendwo in einer Schublade vielleicht bestenfalls landet. Und bei dieser Sommerzeitübung, das war gar nicht eigentlich so als eine Bürgerkonsultation gedacht. Das war einfach eine offene Konsultation, wo man sich so beteiligen konnte, online. Dann hat man gesehen, die große Mehrheit der Bevölkerung, 80%, glaube ich, oder noch mehr, die sind für die Abschaffung der Sommerzeit. Und dann hat Juncker und sein Team, die haben dann entschieden, gut, wenn das die Bevölkerung so will, dann setzen wir das um. Und sie haben das auch so kommuniziert, wir hören auf die Bevölkerung, also wir hören auf das Volk. Man hat sich aber nicht überlegt, dass die EU das gar nicht alleine entscheiden kann, sondern weil sich die Mitgliedstaaten erstens koordinieren müssen. Jetzt hat es ein riesen Chaos ausgelöst und die Spanier, die sind ohnehin, fühlen sich in der falschen Zeitzone und andere. Also es ist ein riesen Chaos hat das gebracht. Und vor allem war auch die Übung an sich letztlich einfach falsch aufgegleist. Man kann ja nicht einfach eine Konsultation machen und dann, die eigentlich unverbindlich ist und dann am Ende sagen, ja, jetzt ist sie verbindlich. Wer hat sich beteiligt? Vor allem Deutsche und Österreicher. Wer hat sich noch beteiligt? Vor allem jene, die ohnehin für die Abschaffung der Sommerzeit waren. Und das ist eben so ein bisschen Gefahr, dass man da irgendwie so Alibi-Übungen veranstaltet oder wenn es einem gerade politisch in den Kram passt, dass man dann die Bürger einbezieht.
Einbeziehen ist ein gutes Stichwort. Ich möchte gerne das Mikrofon in das Publikum geben für Publikumsfragen an Niklaus Nussbiger, auch an Christa Markwald oder Nicola Forster. Bitte.
Ist noch in der Winterzeit.
Ah, ist noch in der Winterzeit, ja.
Ja, hallo, ja. Jetzt? Okay, wunderbar. Hier ist Ingrid Heinhoff. Ich möchte gleich mal den Aufschlag machen. Ich bin Deutsche, ich habe vor kurzem gewählt und ich möchte Ihre Meinung hören zu den neuen europäischen Parteien, die sich gegründet haben, wie Volt oder Democracy for Europe. Und wie ist Ihre Einschätzung dazu? Danke.
Ich muss zugeben, dass ich wahrscheinlich gar nicht alle diese neuen proeuropäischen Parteien kenne. Es gibt aber so ein bisschen diese, es gab ja auch Pulse of Europe, ich weiß nicht, ob Sie das ein bisschen kennen. Also ich habe das schon festgestellt, jetzt in den letzten Jahren, dass eigentlich als Reaktion auf diese fundamentale Krise der EU, dass man plötzlich mit dem Brexit den Eindruck hatte, jetzt fällt uns das alles auseinander, dass eben diese neuen proeuropäischen Kräfte, dass die Bürger sich auch irgendwie organisiert haben und sagen, jetzt man muss da irgendwie ein Gegengewicht schaffen. Ich glaube, da geschieht auch sehr, sehr viel in Netzwerken. Und ich glaube, die sind natürlich sehr kleine Parteien in der Regel. Es gibt aber auch jetzt Umfragen, die zeigen, dass im gesamten Europäischen Parlament extrem viele neue kleine Parteien reinkommen werden, die man zum Teil dann auch nicht ganz genau noch so einordnen kann. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann so eine kritische Masse auch entsteht, die eben auch irgendwie diesen verstärkt proeuropäischen Kurs erfahren kann.
Also auch eine Art Gegenbewegung zu der anderen Tendenz, Nicola Forster.
Also ich finde, das Spannende an diesen Parteien ist nicht, also die werden keine Mehrheit erhalten. Also ich glaube, Volt wird wahrscheinlich 1% machen, wenn es gut geht. So. Und Democracy for Europe hat Varoufakis und deshalb ein paar Stimmen, aber wird auch nicht wirklich viel machen. Aber ich glaube, das Interessante an diesen Bewegungen ist, dass sie für Demokratie-Innovation stehen. Also sie probieren neue Sachen aus, sie setzen digitale Möglichkeiten ein, die halt von den anderen Parteien noch nicht genutzt werden.
Können Sie ein Beispiel geben?
Ja, also es gibt ja die Piratenpartei, oder die so ein bisschen Vorläuferin war in Deutschland, die krachend gegen die Wand gefahren ist, die aber als erste zum Beispiel diese Liquid Democracy ausprobiert hat, wo man gesagt hat, wir versuchen, die Geografie zu überwinden, oder? Demokratie funktioniert häufig am Stammtisch, man muss sich treffen, aber mit den digitalen Tools, die wir heute zur Verfügung haben, ist es halt möglich, dass wir Diskussionen initiieren, die halt wirklich sogar in Zukunft vielleicht zwischen Ländern stattfinden, mit automatischer Übersetzung, also zwischen Sprachgruppen und so weiter. Also da wäre noch sehr viel möglich, und ich glaube, häufig sind das die kleinen Bewegungen, die agilen Bewegungen, die mal etwas vorleben und dann vielleicht irgendwann die Sozialisten oder wer auch immer sagen dann, ist interessant, übernehmen wir. Und dann wird es wirklich relevant. Also ich glaube nicht, dass Volt jetzt einfach als proeuropäische Bewegung etwas Neues bietet, aber Volt hat interessante Demokratietools, und das ist spannend. So.
Eine weitere Frage? Vielleicht da hinten, ja?
Nehmen wir gerade beide.
Gerne.
Welches Szenario sieht man, falls die Populisten, Souveränisten, Salvini, Orban, die 20 oder ungefähr Prozent werden reichen? Natürlich, zum Teil haben Sie schon gesagt, aber was für Folge auch für EU, für die Schweiz, für die Verträge und dazu noch, was sagen Sie denn zu der Situation in Italien? Salvini ist ja einer von der untersten, jetzt praktisch markante Leute auf der Welt gezeigt worden. Also er ist in Gefahr, und er akzeptiert nicht auch das Dublin II, das muss neu verteilt werden. Und dazu hat natürlich auch Europa verfehlt sein Ziel vom Subsidiarität, die eigentlich gar nicht richtig stattgefunden hat bis jetzt. Und das ist das, wo die meisten Populisten eigentlich an Europa werfen. Ja.
Nehmen wir vielleicht gerade jetzt, weil es waren ja zwei Fragen, zum einen, wenn die Populisten sozusagen zunehmen bei den Europawahlen, was das für Auswirkungen hat auf die Schweiz, auf die Beziehung zur Schweiz. Frau Markwalder, da können Sie vielleicht etwas dazu sagen.
Ja gut, es gibt natürlich die Defaitisten, die hoffen, dass sich die EU selber so langsam in die Jahre kommt, und deshalb, je mehr antieuropäische Kräfte gestärkt werden, quasi desto besser für die Schweiz. Ich gehöre logischerweise nicht dazu, sondern ich finde, es ist enorm wichtig, dass sich die EU eigentlich dahingehend weiterentwickeln kann, und die Kommission, finde ich, hat ein paar ganz gute Ansätze gemacht, nämlich verschiedene Szenarien, oder? Also wir hören oft Macron mit mehr Europa. Ich persönlich denke, dass das im heutigen Klima nicht mehrheitsfähig ist in breiten EU-Mitgliedstaaten in der Bevölkerung. Aber auf der anderen Seite hat sich die EU zum Beispiel auch Szenarien vorgestellt, eine Europäische Union der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Eigentlich zugeben, was heute schon der Fall ist, aber was man in der Praxis sieht und in der Theorie gerne verneint oder verniedlicht. Oder dass man Nationalstaaten wieder gewisse Kompetenzen zurückgibt. Die EU muss künftig mit weniger Geld haushalten können, weil eben ein wichtiger Nettozahler wegfällt. Also welche Kompetenzen soll der Nationalstaat wahrnehmen können und was sind unbedingt diejenigen Kompetenzen, die auf europäischer Ebene gehören, weil sie zum Beispiel einen funktionierenden Binnenmarkt ermöglichen. Und die EU hat selbst ein Szenario aufgestellt, das heißt nothing but the internal market, also nur noch Konzentration auf den Binnenmarkt. Und das wäre dann quasi ein EWR. Und das hätte dann auch wieder Konsequenzen, diese verschiedenen Szenarien. Was bedeutet das für die Schweiz? Was bedeutet das, in welche Richtung sich die EU weiterentwickelt für unseren bilateralen sektoriellen Ansatz in dem Sinne, wenn zum Beispiel die Mitgliedstaaten mehr Kompetenzen haben, dann haben wir gewisse Dinge, die wir wieder mit jedem Mitgliedstaat einzeln aushandeln müssen. Eben wenn nur der Binnenmarkt übrig bliebe, aber da glaube ich, gibt es schon einen genügend großen Konsens, dass man Europa mehr als einfach als Wirtschaftsraum verstanden wird, sondern auch als Wertegemeinschaft. Aber auch dann wären wir wieder vor einer neuen Frage, in einer neuen Situation im Sinne von nach 1992, als wir uns gegen den EWR entschieden haben. Das wäre dann in etwa dasselbe, wo man wieder darüber diskutieren müsste. Und von daher denke ich, hat diese Wahl sicherlich ziemlich auch konkrete also Folgen für die Schweiz und vielleicht ganz konkret dahingehend auch, dass wir eine neue Kommission dann bekommen, also dass die EU eine neue Kommission bekommt. Das heißt, ja, war ja ein Freudchen, ich fühle mich halt als Europäerin. Aber das, und das bedeutet dann aber auch wieder, wir haben einen neuen Verhandlungspartner. Der Bundesrat handelt im Moment sehr zögerlich mit dem Umgang mit dem Verhandlungsresultat. Dabei ging es einfach darum, mal auch Leadership zu zeigen und zu sagen, okay, wenn wir den bilateralen Weg wollen, dann braucht es jetzt geregelte Verfahren, wie wir miteinander kutschieren inskünftig und nicht irgendwie hop on, hop off. Und das gilt nämlich für beide Seiten und da sollte sich die Schweiz dahingehend eben auch verlässlich zeigen. Und wir sind dann gespannt, was die EU eben nach den Parlamentswahlen, wer Kommissionspräsident wird. Das wird für die Schweiz von Bedeutung sein, aber selbstverständlich auch, wie sich das Parlament zusammensetzt. Vergessen wir nicht, jedes Gesetz, das das Bundesparlament erlässt, prüfen wir auf seine EU-Kompatibilität. Wir nennen es zwar souverän, stolz, autonomer Nachvollzug, aber es geht vor allem darum, möglichst wenig Hürden zwischen den Gesetzgebungen Schweiz und EU aufzubauen, damit wir auch möglichst gut miteinander Handel treiben können. Und das bedeutet natürlich schon, die Gesetzgebungsqualität der EU sollte dann nicht negativen Einfluss auf unsere Gesetzgebung haben.
Sprechen wir doch noch über den zweiten Teil der Frage, nämlich Matteo Salvini sozusagen als Prototyp des Populisten, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Wie sehen Sie das? Also er ist ja in kürzester Zeit, hat er alles durcheinander gewirbelt, hat eine unglaubliche Präsenz auch, weiß auch sehr gut, sich mit den neuen Methoden zu verkaufen, mehr als Viktor Orban jetzt zum Beispiel. Er ist viel präsenter auch in den sozialen Medien, ja.
Vielleicht mache ich ganz kurz einen Anschluss nur. Diese Hoffnung, wenn da jetzt mehr nationalistische Kräfte, wie eben gerade Matteo Salvini bzw. die Lega gewählt werden ins Europäische Parlament, dann wird das besser für die Schweiz, weil diese nationalistischen Kräfte, die finden doch die direkte Demokratie auch eigentlich gut und die finden ohnehin die Schweiz gut, weil die Schweiz ja nicht in der EU ist und so ein bisschen dieses gallische Dorf darstellt im römischen Reich. Jetzt aber seit diese Regierung zwischen Fünf-Sterne-Bewegung und Lega an der Macht ist in Rom, habe ich jetzt in Brüssel bei allen Geschäften, die die Schweiz betreffen, überhaupt keine jetzt sehr schweizfreundliche Position festgestellt. Die vertreten, die verteidigen natürlich ihre eigenen Interessen. Also Italy first bedeutet ja nicht Schweiz first, sondern also dieser Nationalismus, das halte ich wirklich für einen Trugschluss, wenn die Schweiz davon ausgeht, man kann sich da in einem nationalistischen Europa irgendwie größere Vorteile erhoffen. Es ist ein ähnlicher Trugschluss, wie man schon jetzt das Gefühl gehabt hat, ja, der Brexit ist jetzt super für uns und genau. Man hofft, hat immer so ein bisschen falsche Hoffnungen. Jetzt Matteo Salvini. Er ist tatsächlich im gewissen Sinne so ein Prototyp geworden für diese Rechtsnationalen. Und ich denke auch aus zwei Gründen. Zum einen hat er einfach irgendwie diese, also ist halt erstens mal auch an die Macht gekommen in dieser Regierung, hat dann auch eigentlich fast diese Fünf-Sterne-Bewegung ein bisschen marginalisiert und hat sich mit in dieser Migrationspolitik, die natürlich all diese rechtspopulistischen Parteien sehr stark umtreibt, hat er sich als Mann der Härte jetzt positioniert und hat eben, er lässt diese Flüchtlingsschiffe nicht ans Land und also dieses Pushback auch nach Nordafrika, das ist natürlich, und das macht ihn dann auch irgendwie populär und ein bisschen zum Vorbild außerhalb. Er spielt sehr gezielt auch irgendwie mit diesen autoritären Tendenzen auch, eben also beispielsweise kokettiert ist ein spezielles Wort, aber distanziert sich teilweise nicht sehr klar auch von der faschistischen Vergangenheit.
Oder flirtet ein bisschen
mit dem Faschismus, kann man vielleicht schon so sagen, ja genau. Und er tritt ja auch in Uniform auf und man nennt ihn, glaube ich, Il Capo oder sowas, oder lässt sich da so anreden. Und er nutzt auch die sozialen Medien extrem gekonnt und umgeht damit eben auch ein bisschen ähnlich, wie das Trump tut, umgeht damit auch eben die kritische Öffentlichkeit, umgeht damit auch uns, Journalistinnen und Journalisten, die wir eigentlich ja, nachfragen sollten, vielleicht auch mal unbequeme Fakten präsentieren sollten, zu sagen, es ist vielleicht nicht alles so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Aber wenn er dann natürlich nur direkt über sein Facebook Live und über sein Tweet und über Instagram da direkt mit den Wählern kommuniziert, dann schaltet er natürlich im gewissen Sinne auch diese vierte Gewalt aus.
Nehmen wir doch noch eine weitere Frage von jemandem.
Dankeschön. Offenbar werden ja auch jetzt die Briten noch an den Europawahlen teilnehmen. Und mich würde Wunder nehmen, weiß man, ob dieser Wahlkampf überhaupt noch ernst genommen wird dort? Und wenn ja, besteht nicht die Gefahr, dass auch dort die Populisten Erfolg erzielen? Ich denke an die neue Partei von Michael Farage, der ja wieder sich wiederbelebt fühlt, das würde mich wundern nehmen.
Es ist tatsächlich ein bisschen absurd, dass jetzt die Briten noch einmal wählen müssen. Man hat,
halb eines Monats muss man das jetzt alles
aufziehen. Das muss man jetzt sehr schnell aufziehen, wobei das, ich glaube, das schaffen sie schon irgendwie. Das scheint fast einfacher zu sein, als sich auf eine gemeinsame Position beim Brexit zu einigen. Aber irgendwie ist es schon, man hat das eigentlich, und das ist auch für die EU ein Problem letztlich, dass diese Briten jetzt noch einmal teilnehmen. Mhm. Wir haben vorhin, Nico hat das erwähnt, eben die Ausschüsse im Europäischen Parlament, die werden ja nach der Wahl dann neu bestellt. Jetzt wäre es ja so gewesen, dass man geplant hätte, wenn die Briten jetzt austreten, dann verkleinert man das Europäische Parlament. Und man, ein paar Staaten, die unterrepräsentiert waren bisher, kriegen noch einzelne zusätzliche Sitze. Jetzt sind die Briten immer noch dabei. Jetzt muss man mit der alten Zahl wählen. Das heißt, man muss diese Ausschüsse jetzt mit der alten Zahl besetzen. Man wird auch den Kommissionspräsidenten mit der alten Zahl wählen müssen. Dann treten sie dann aber möglicherweise dann trotzdem noch aus im Oktober. Das heißt, dann muss man es dann wieder neu verteilen und die haben einen Kommissionspräsidenten gewählt, von dem sie gar nicht betroffen sind. Also irgendwie besteht jetzt ein bisschen die Gefahr, dass die EU dieses institutionelle Chaos, das in Westminster ausgebrochen ist, importiert. Jetzt wird das überhaupt noch ernst genommen in Großbritannien. Das kann ich jetzt auch von hier aus oder von Brüssel aus eigentlich schlecht beurteilen. Es könnte natürlich schon jetzt auch, also ich glaube, man wird jetzt auch ein bisschen versuchen oder gewisse Kräfte werden versuchen, es zu einem zweiten Referendum zu machen. Für einen Brexit, wie auch immer geartet, oder eben einen harten Brexit oder eben für Remain oder für ein zweites Referendum. Das ist, wird durchaus interessant sein, wie das jetzt sich ausgestaltet. Die Umfragen, die letzten, die ich gesehen habe, zeigen, die konservative Partei von Premierministerin May, die verliert massiv an Stimmen. Labour ist einigermaßen gut unterwegs, aber auch diese neue Partei von Nigel Farage, die sogenannte Brexit Party, die scheint sehr stark abzuschneiden. Und auch andere, es gibt ja noch andere Brexit Parteien und auch die dürften natürlich Stimmen erhalten.
Aber es gibt auch diese Change Party, heißt sie, glaube ich, die zusammengesetzt ist aus Tories und Labour-Abgeordneten, die finden, man muss jetzt irgendwie einen Konsens finden. Und vielleicht sind die Europawahlen dann eben auch eine Möglichkeit für so eine einigende Partei, ein bisschen an Momentum zu gewinnen und zu zeigen, hey, es gibt auch noch Alternativen, es gibt Wege, die man gemeinsam finden kann. Also die Europawahlen können da durchaus auch ein bisschen das Parteienspektrum neu sortieren und vielleicht etwas konstruktivere Politik erlauben in Zukunft. Also dass das Nigel Farage nicht machen wird, das ist anzunehmen, aber vielleicht diese Change Party, da könnte es spannende Ansätze geben. So.
Wobei, was ich so höre, auch von britischen Parlamentariern, dass ein bisschen befürchtet wird, dass jetzt diese Wahlen nicht genügend mit genügender Ernsthaftigkeit vonstatten gehen, dass eben vor allem Protestwähler mobilisiert werden, und zwar links wie auch rechts, und dass auch beim Kandidatenfeld, wer stellt sich zur Verfügung, wenn er weiß, ich mache jetzt einen Wahlkampf und bin dann vielleicht 6 Monate da, dann hat man wahrscheinlich nicht jene, die sich am ernsthaftesten einsetzen wollen. Wir haben unseren britischen Kollegen noch einen Input gegeben, wie die Schweiz mit Brexit umgehen würde. Und zwar haben wir gesagt, wir haben ja unsere Idee, wir haben unsere Erfahrung mit direkter Demokratie, und Brexit, das wäre jetzt, sagen wir mal, eine Volksinitiative oder ein Referendum, man stimmt über ein Prinzip ab. Und dann hat das Parlament Zeit, dieses Prinzip zu implementieren. Gegen dieses Prinzip, wenn das Volk nicht einverstanden ist, oder ich möchte präzise sein, die Bevölkerung, weil es ist eine pluralistische Bevölkerung, nicht einfach das Volk. Wenn das nicht einverstanden ist, kann ein Referendum ergriffen werden. Und dann kann eigentlich die Bevölkerung am Schluss noch einmal sagen, das ist so, wie wir das Prinzip umgesetzt haben wollen, wir sind damit einverstanden oder nicht. Was heißt das für den Brexit? Man hat dem Brexit zugestimmt, jetzt könnte man Theresa May's Deal, entweder yes or no zustimmen, und if yes, dann geht's along the lines, und if no, muss man sich halt entscheiden, remain or leave, und leave heißt hard Brexit. Es ist eigentlich nicht so kompliziert. Und ich habe Ihnen sogar noch einen Abstimmungszettel gezeichnet, damit Sie wirklich wissen, wie wir das in der Schweiz handeln würden. Aber vielleicht muss diese Idee jetzt noch ein wenig reifen, aber ich schließe ein zweites Referendum auch nicht ganz aus.
Also sozusagen die Schweiz als Inspirationsquelle auch eben für Demokratie?
Für pragmatische Lösungen in schwierigen Situationen.
Ich habe das Zeitmanagement überhaupt nicht im Griff. Ich würde sagen, noch eine Frage aus dem Publikum, wenn es noch gibt, ja?
Danke, das ist eine provokative Frage. Also wir haben vorher von Farage gesprochen. Ich habe gefunden, dass offenbar, also sei das Marine Le Pen oder Front National oder UKIP im Europaparlament, wenn die dort sind, das ist nur um Neinsager zu sein und einfach nur zu sagen, okay, Europa muss weg. Und eigentlich, warum sollte man diesen Leuten genau Einsitz geben im Parlament? Sollte man nicht von vornherein sagen, wenn ein Europagegner vorhanden ist, sollte er nicht dabei sein?
Also nur Europa-Freunde.
Ja, vielen Dank für diese Frage, weil das ist eigentlich, erlaubt mir gerade noch einmal ein bisschen vielleicht auf diese Dystopie der Bürokraten oder der Expertenherrschaft einzugehen, weil es ist natürlich tatsächlich, also oder vielleicht schicke ich zuerst vorweg, es ist schon sehr seltsam im Europäischen Parlament jetzt bisher gewesen, dass man da Kräfte hat, die eigentlich die EU ablehnen. Stellen wir uns mal vor, im Nationalrat, und da hätten wir da irgendwie die Zürcherische Unabhängigkeitspartei und die Billier oder weiß nicht was, und eigentlich die Hälfte will da gar nicht dazugehören und findet das ohnehin illegitim.
Nein, aber es gibt ja schon Politiker, die sagen, es ist eigentlich alles nicht gut, was hier läuft, und eigentlich sind alle Politiker oder alle außer ich sind schlecht. Das gibt es schon auch in der Schweiz.
Ja, gut. Aber die Schweiz abschaffen wollen, habe ich jetzt bisher noch nicht gehört.
Nein.
aber deswegen, das ist, insofern gebe ich Ihnen schon recht, es ist eine spezielle Situation. Ich glaube, die EU hat, dass diese Rechtspopulisten eben auch so stark werden konnten, hat schon auch ein bisschen damit zu tun, dass man schon einfach gesagt hat, es gibt diesen proeuropäischen Weg und es gibt keine Alternative dazu, und man darf vielleicht auch über die Alternativen gar nicht wirklich diskutieren. Und eben jetzt in meiner, dieser reinen Dystopie, da versuche ich auch noch ein bisschen, nicht nur die Expertenherrschaft mit irgendwie schlimmen Szenarien aus dem Silicon Valley zu kombinieren, und da könnte man natürlich dann irgendwie zum Schluss kommen, eben, dass dem Volk ist nicht zu trauen, weil es genau solche Leute wählt. Und jetzt schließen wir vielleicht die Leute, die sich nicht gut informieren, und das können wir dann an ihrem Online-Surfverhalten schauen, die schließen wir ohnehin schon mal aus. Und eigentlich nur diejenigen, die sich gut informieren, und gut informiert ist dann vielleicht die offizielle Seite der EU-Kommission. Oder man schaut dann irgendwie nur jene, die Leute, die etwas auf Social Media geliked haben, und das reicht dann, dass man eigentlich davon, also ich halte das für eine sehr gefährliche Entwicklung, wenn man dann irgendwie sagt, gewisse Leute sind aus dem demokratischen Prozess auszuschließen. Es kann sein, dass es für gewisse Fälle zutreffen muss, aber die Hürde muss extrem hoch sein.
Ja, und vor allem Demokratie lebt ja auch von Meinungsvielfalt. Und es ist manchmal nicht schlecht, wenn man Widerspruch hat. Eine andere Meinung, ein unterschiedliches Weltbild, weil dann beginnt das Ringen auch um Lösungen, sofern ein ernsthafter Wille für einen politischen Diskurs da ist. Und da können auch vielleicht gewisse Entwicklungen gebremst oder korrigiert werden. Wenn jetzt zum Beispiel ein überzeugter französischer Präsident Emmanuel Macron findet, mehr Europa tut allen Europäerinnen und Europäern gut, und er keinen Widerspruch hat, was eben viele oder selbst seine eigenen Bürger, die eben demonstrieren auf der Straße, empfinden, und diese Integration nicht einfach ohne bestimmtes Ziel zu immer einer engeren Union werden lassen, sondern eine gewisse nationalstaatliche Kontrolle und Kompetenzen behalten wollen, dann kann dies natürlich auch, ich sage, demokratiepolitisch gesund sein. Also ich glaube, es ist nicht so schädlich, wie wenn man eben einfach jemand oder Gruppen versucht auszuschließen, außer sie würden sich selber einfach absolut nicht an die Regeln der Demokratie selber halten.
Gibt es noch Fragen? Also die Flüchtlingsfrage, was ist das für ein Horizont für die EU? Was sind jetzt die nächsten Herausforderungen? Habe ich Sie richtig verstanden?
Ja, das ist jetzt noch ein Themenwechsel zum Schluss. Wir könnten wahrscheinlich eine ganze Veranstaltung über die Migrationspolitik natürlich auch machen. In aller Kürze vielleicht, die Die Situation ist ja momentan eigentlich so, oder bis vor kurzem so gewesen, dass die EU, und das war eigentlich schon vor Salvini, hat man das unter dem damaligen Innenminister Minniti, hat man das eingeleitet, dass man einen Pakt gemacht hat mit Libyen, beziehungsweise mit den dortigen Machthabern. Man hat auch gesagt, wir trainieren jetzt oder bilden die libysche Küstenwache aus. Warum? Damit die diese Flüchtlingsboote, die da in Libyen losgehen und von dieser ganzen Industrie da auch losgeschickt werden, man darf das ja auch nicht romantisieren, dass die gar nicht mehr dort wegfahren können. Das war natürlich schon sehr problematisch für die EU, weil die Lage natürlich in Libyen eigentlich es nicht erlaubt, aus menschenrechtlicher Sicht diese Leute dorthin zurückzuschicken. Also das hat natürlich die EU, also wenn Sie das als Perspektive nennen, ist das natürlich nicht eine sehr erbauende für eine Europäische Union, die sich eigentlich als Hüterin der Menschenrechte und als der Aufklärung auch sieht. Jetzt ist natürlich die Sicherheitslage sehr komplex in Libyen. Meines Wissens weiß man noch nicht genau, wie das jetzt mit diesem neuen Haftar, der da die Macht auch übernimmt, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Genau. Aber man kann sagen, es ist der Migrationsdruck aus Afrika wird sicherlich da bleiben. Und wie sich eben die EU auch weiterentwickeln wird, wie sie damit umgeht, das wird schon auch Europa als Wertegemeinschaft definieren.
Zum Schluss noch, Niklaus Nussbliger. Sie haben es schon angetönt ein paar Mal. Sie haben zwei Dystopien entwickelt am Schluss des Buches. Also sozusagen, Sie haben in die Zukunft geschaut, in welche Richtung das gehen könnte. Nun kann man sagen, das sind beides extreme Ideen. Zum einen ein Europa der Vaterländer, also das ist das Bild eines völlig zerfallenen Europäischen Union, das kurz nach dem Brexit beginnt und dann ein Land nach dem anderen sozusagen erfasst. Da macht dann jeder irgendwie, was er will. Also eigentlich der Traum jedes Nationalisten. Und die andere Dystopie ist die Europäische Föderation. Sowas wie die Vereinigten Staaten von Europa, wenn man will, mit eigenem Budget, eigener Polizei, Steuerhoheit etc. Das sind zwei extreme Fantasien, Dystopien. Wo liegt die Wahrheit 2030 oder was ist näher am Möglichen? Was denken Sie?
Puh, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Wahrscheinlich liegt es irgendwie, also es ist jetzt sehr langweilig, wenn ich sage, es liegt irgendwie irgendwo
in der Mitte.
Wahrscheinlich dazwischen, befürchte ich. Aber was ich ja eben auch versucht habe, dann, ich habe ja das Buch dann nicht mit diesen Dystopien beendet.
Sondern mit 10.
Sondern habe noch versucht, mit 10 Thesen auch ein bisschen zu zeigen, dass man durchaus auch heute die Weichen stellen kann, dass es nicht so weit kommt und dass wir nicht in diesem Superstaat landen und dass wir nicht in dieser nationalistischen Diktatur landen, wo dann eigentlich auch die einzelnen Länder im Konflikt miteinander sind und so weiter. Ich glaube, da gibt es vielleicht einige Prinzipien, die man sagen kann. Ich glaube, die EU muss sich vielleicht auch ein bisschen aus dieser Debatte zwischen mehr und weniger Europa, also ich sage jetzt mal so ein bisschen zwischen Macron und Salvini befreien, weil man, ich sehe das eigentlich ähnlich wie Christa Markwalter, weil man wahrscheinlich da momentan weder da gar keinen gemeinsamen Nenner finden wird, sondern ich glaube, man muss versuchen, mehr Demokratie zu schaffen, indem man neue Mitbestimmungskanäle auch schafft für die europäischen Bürgerinnen und Bürger. Eben keine Alibi-Übungen wie jetzt bei der Sommerzeit und eben ziemlich, was jetzt auch Nicola Forster angesprochen hat, der ja ein Spezialist auch ist für demokratische Innovation, für auch neue digitale Mittel, die man auch einsetzen kann. Und dort sehe ich, dort müsste es sich hin entwickeln.
500 Millionen berechtigte, wahlberechtigte, stimmberechtigte Bürgerinnen und Bürger in der EU. Was gibt es denn für Möglichkeiten, Nicola Forster? Also was gibt es heute schon für technologische auch Innovationen oder Möglichkeiten, dass eben so etwas möglich wäre?
Also ich meine, ganz grundsätzlich ist halt wirklich die sehr scharfe Trennlinie ist zwischen der direkten Demokratie oder halbdirekten, wie wir sie hier haben. Und was häufig im Moment praktiziert wird, ist, dass es bei uns verbindlich ist. Oder? Und ich finde da, das ist, also egal welche Tools man einsetzt, muss man sich einfach überlegen, ist man bereit, was da rauskommt, auch dann umzusetzen. Und wenn man dazu bereit ist, glaube ich, gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man mehr Demokratie erlauben kann, und zwar ganz im Kleinen. Also man kann versuchen, eben so Stammtische online nachzubilden, aber man kann auch große Bürgerbefragungen machen, man kann nationale oder sogar internationale Abstimmungen machen. Das ist alles möglich heute. Die Frage ist, will man das? Also in der EU im Moment ist die Stimmung nicht so, ja, wir wollen eigentlich wie die Schweiz werden. Im Moment ist eher die Stimmung, wir haben jetzt beim Brexit gesehen, was passiert, wenn man das macht. Im Moment lieber nicht, Dankeschön. So, also deshalb, ich glaube, man muss da auch einfach Vertrauen aufbauen, vielleicht im Kleinen beginnen, auch nahe bei den Bürgern sein, und dann ist es durchaus möglich, Demokratie noch mehr einzubauen ins institutionelle System, weil es ist halt nicht einfach, das ist gewachsen, und die EU ist jetzt einfach, war nie ein auf demokratischen oder besonders viel Demokratie beruhendes Konstrukt. Von Anfang an hat man gesagt, wir bauen hier einen Binnenmarkt, der wird den Bürgerinnen und Bürgern Reichtum und Wohlstand geben, deshalb werden sie dann schon zustimmen, was unsere Entscheidungen sind, weil sie sind ja nicht blöd. Das war eigentlich häufig die Überlegung, und ich glaube, wieso dieser demokratische Gedanke, der war immer nachgelagert und muss jetzt mühsam wieder irgendwie rein ins System massiert werden, und das ist nicht einfach. Und die Schweiz hat halt auch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Also muss man auch sagen, es gibt die Schweiz einfach jetzt auch schon ein bisschen länger als die EU. Und deshalb ein bisschen Zeit geben, finde ich, hat sie verdient, die EU. Ist nämlich gar nicht so schlecht.
Ein bisschen Zeit geben. Wir werden sicher auch sehen, was eben diese Europawahlen bringen Ende Mai. Herzlichen Dank, Niklaus Nussbiger. Herzlichen Dank, Christa Markwalder, Nicola Forster. Ja, und schönen Abend noch. Vielen Dank.
Demokratie.